Hallo, herzlich willkommen bei Ein Prozess, ein Land, keine Gesellschaft, viele NSU, wie jeden Samstag 19 Uhr auf FSK 93.0 und zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogspot.eu. Ja, in dieser Woche beim Prozess wurde im Grunde schon mal angedeutet, dass der Prozess nicht mehr lange dauern wird. Richter Götzl setzte eine Frist für noch einzureichende Beweisanträge bis zum 14.03. Diese Frist wird nicht eingehalten werden. Die wird nochmal verlängert werden, weil gleich am nächsten Tag stellt die Verteidigung Wohlleben einen Befangenheitsantrag gegen 5 RichterInnen des Senats. Und am nächsten Tag stellte auch die Verteidigung von Beate Zschäpe ein Ablehnungsgesuch. Und gerade der Donnerstag hat dann nochmal etwas länger gedauert, weil es viel hin und her gab von Anträgen, Ablehnungsgesuchen der Verteidigungen, die auch mit dieser Frist nicht einverstanden waren. Und über den aktuellen Prozessverlauf gibt es in dieser Woche ein Interview mit Robert Andreasch zu hören, was wir noch vor dem Donnerstag vorproduziert haben. Der wird also kein Thema sein, aber der Dienstag und Mittwoch und auch der ansonstige Prozessverlauf. Robert Andreasch, ja, vom AIDA-Archiv von NSU Watch, der den Prozess beobachtet und ja auch schon mehrfach hier in der Sendung Interviewpartner war. Das hören wir gleich. Ansonsten ist für diese Woche auch noch zu erwähnen, dass es eine Pressekonferenz gab, bei der die Ergebnisse vorgestellt wurden, der Ermittlungen, wie es eigentlich die DNA-Spur von Uwe Böhnhardt an den Mordort von Peggy geraten. Und da soll es sich nun um eine sogenannte Trugspur handeln. Ein Teil des Kopfhörers, von Böhnhardt, der im Wohnmobil gefunden wurde, ist also an diesen Tatort gelangt oder an diesen Fundort. Aber da ist auch noch nicht ganz klar, wie das da hingeraten konnte. Das ist also das Ergebnis dieser Pressekonferenz zumindest. Ja, ansonsten, wie gesagt, jetzt das Interview mit Robert Andreasch zum aktuellen Prozessverlauf und einem weiteren Skandal im NSU-Komplex. Ich sitze hier mal wieder mit Robert Andreasch und wir reden gleich über den NSU-Prozess, den er beobachtet für das AIDA-Archiv und auch für NSU-Watch. Hallo.
Hallo.
Ja, das Gutachten von Herrn Dr. Professor Sass ist abgeschlossen, das er über Beate Zschäpe abgegeben hat. Was ist denn dazu zu sagen? Das wurde ja dann versucht zu verhindern, da haben wir, glaube ich, das letzte Mal drüber gesprochen und dann konnte er es ja abgeben. Wie lässt sich das denn beschreiben, was er über Beate Zschäpe gesagt hat?
Ja, er hat nochmal sich auf die Erklärungen, die Zschäpe durch ihre Verteidigung hat abgeben lassen, berufen und er hat sich auf zum Teil auch auf Beobachtungen aus dem Gerichtssaal berufen, um über Zschäpe Einschätzungen zu treffen und er hat nochmal darauf verwiesen, dass ich Zschäpe eigentlich nur als Opfer dargestellt habe, als Opfer von Uwe Mundlosen, Uwe Böhnhardt, als Opfer ihrer kritisierten ersten Verteidigerinnen und Verteidiger, als Opfer böser Nebenklagevertreter, als Opfer der Medien. Also sie habe laut dem psychiatrischen Gutachten einfach Verantwortung abgeschoben, das eigene Verhalten bagatellisiert. Das war so ein wirklicher, da kam sie nicht gut weg, muss man sagen.
Also das heißt, er hat ihr das nicht abgenommen, diese Opferhaltung, sondern hat ihr Verantwortung da zugeschrieben?
Ja, also bezog sich auf Aussagen, beispielsweise von Tino Brandt, aber auch von ihrem Cousin, dass sie es war, die die beiden Ubes im Griff gehabt habe. Er sagte, das ist einfach wenig empathisch, das ist egozentrisch. Die Taten sind schon Ausdruck ihres inneren Zustands, nicht irgendwie. Sie ist da nicht Opfer irgendwelcher anderer geworden.
Und wie hat er das gesehen, ob sie das in Zukunft nochmal machen würde? Es war ja, glaube ich, auch Bestandteil seines Gutachtens.
Ja, also das Gutachten ist ja zweierlei. Das Gutachten ist ein Sachverständigengutachten, weil natürlich ausgeschlossen werden muss, dass eine psychiatrische Erkrankung oder neurologische Erkrankung mit tatleidend war. Weil da wäre die Schuldfähigkeit in Frage zu stellen, das war jetzt aber überhaupt gar kein größeres Diskussionsthema. Und das andere ist, das Gutachten ist auch mit einem Prognoseauftrag. Der Gutachter ist mit einem Prognoseauftrag versehen gewesen. Das heißt, es steht ja bei einer Zeithaftstrafe durchaus die Frage im Raum, ob Sicherheitsverwahrung verhängt werden soll. Und was viele nicht wissen, aber der Prognosezeitraum, der ist jetzt. Also es geht nicht darum, ist Beate Zschäpe in 20 Jahren gefährlich, sondern es ist darum, schätzt man Beate Zschäpe jetzt so gefährlich ein, dass sie in 20 Jahren es wahrscheinlich immer noch sein wird. Der Prognosezeitraum ist jetzt. Und da hat sich der psychiatrische Sachverständige doch ganz schön aus dem Fenster gelegt. Er hat gesagt, ja, die gesellschaftlichen Verhältnisse haben sich doch nicht geändert. Es gibt noch neonazistischen Terror und Gewalt. Es ist jederzeit möglich, dass es eine ähnliche Konstellation wieder gibt, sich Zschäpe irgendwelchen zwei Männern oder an mehreren einer Gruppe anderer Neonazis anschließt. Und er sagte, naja, es gab halt zumindest keinen Anhaltspunkt im Rahmen der gesamten Verhandlung oder der Erklärung, dass heute irgendwie substanzielle Änderung ihres Verhaltens oder ihrer Einstellung eingetreten wäre. Ja, das war so der prognostische Teil. Anders als in vielen Medien berichtet wird, ist nicht der psychiatrische Sachverständige zuständig für die Frage von Sicherheitsverwahrung. Das stimmt einfach nicht. Also so eine Agenturschlagzeile wie Psychiater fordert Sicherheitsverwahrung, das ist natürlich totaler Quatsch. Das ist eine Entscheidung des Senats, aber er hat natürlich mit dieser Aussage da schon den Boden geöffnet, so eine Entscheidung überhaupt treffen zu können.
Ja, die Verteidigung von Beate Zschäpe war da ja nicht einverstanden mit diesem Gutachten. Was haben die denn für Schritte unternommen, um ja, dem entgegenzutreten?
Ja, das ist schon seit Herbst natürlich ein Streit um dieses psychiatrische Gutachten, dass die Verteidigung sah natürlich, dass das nicht, dass ihre Mandantin nicht gut wegkommen wird und dass das Ganze natürlich, also war ein Streitpunkt ab Herbst. Zum Teil nachvollziehbar, denn es gab keine Exploration. Beate Zschäpe hat sich nicht durch den psychiatrischen Sachverständigen befragen lassen. Das ist ihr gutes Recht und ist natürlich schon ein Ding, dann trotzdem ein Sachverständigengutachten zu erstellen. Jetzt ist Professor Dr. Sass auch genau einer derjenigen Ärztinnen und Ärzte, die dann eigentlich kein Gutachten machen. Er hat im Fall Zschäpe quasi eine Ausnahme gemacht, indem er sagte, na ja, das ist halt auch ein Ausnahmefall, dass er eine derartige Fülle an Akten, eine derartige Fülle an Zeuginnen und Zeugen und eine derartige Dauer eines Prozesses, er sah sich einfach hunderte Tage gegenüber hat, sodass er doch in engen Grenzen ein Gutachten erstattet. Das war der erste Streit, die Altverteidigerin und Verteidiger von Beate Zschäpe, ihr initiales Verteidigertrio hat versucht, ihn wegen fehlender fachlicher Qualifikation abzulehnen. Das ist jetzt bei einem der bekanntesten Gerichtspsychiater der Welt natürlich keine gute Idee gewesen, war auch nicht zielführend. Hat versucht, mit Anträgen, das Ganze müsse akustisch aufgezeichnet werden und so weiter, das immer weiter rausgezögert. Und er hat zwischenzeitlich sowohl die initialen Verteidigerinnen und Verteidiger von Beate Zschäpe wie auch ihre aktuell dazugekommenen durchblicken lassen, dass sie Gegengutachten erstellen lassen wollen von psychiatrischen Sachverständigen aus dem Ruhrgebiet oder aus Freiburg. Das haben sie aber einfach nicht fristgerecht. Also bis heute zumindest haben sie da nie was wieder eingebracht. Wenn jetzt tatsächlich nächste oder übernächste Woche die Frist zum Einreichen weiterer Prozessschritte abläuft oder ablaufen soll, dann wird das natürlich eventuell nichts mehr werden mit einem Gegengutachten. So ein Gegengutachten hätte ja natürlich auch nur einen erheblich dominierenden Wert, wenn diese neue Sachverständige oder diese neue Sachverständige sich auch dann tatsächlich mit Beate Zschäpe unterhalten hätten, also einen wissenschaftlichen Vorteil hätten. Sonst glaube ich nicht, dass damit ein Gutachten eines Menschen, der seit 4 Jahren mit der Sache beschäftigt, irgendwie angekratzt oder ausgehebelt werden kann.
Wie sieht es mit dem, also die Verteidigung hat ja auch noch ein weiteres Gutachten, was es schon gibt, oder zumindest Schriftstück, was es schon gibt, nämlich das des Psychiaters, der Beate Zschäpe untersucht hat, als sie ihre VerteidigerInnen wechseln wollte, hat sie ja nochmal hervorgeholt. Was ja, stand denn da drin?
Ja, das ist so gelaufen, dass bei Beate Zschäpe zwischenzeitlich im Prozess mal Beschwerden aufgetreten sind, psychische Beschwerden. Und zur Frage der Verhandlungsfähigkeit oder des Umgangs damit ließ der Senat damals bereits einen Psychiater heranziehen. Das war nicht der Grund. Und er hat sich damals ausführlich mit Beate Zschäpe unterhalten. Und das, was er damals aufgeschrieben hat, was sie ihm gesagt hat, wollte jetzt die Verteidigung initial benutzen, um den jetzigen psychiatrischen Sachverständiger Professor Sass irgendwie zu widerlegen. Das war keine gute Idee, denn daraufhin wurde dieses damalige Gutachten eingeführt und in dem Gutachten machte Zschäpe komplett andere, also anderslautende Aussagen. Also das war kein Gutachten damals, sondern nur hat quasi eine ärztliche Untersuchung und genau dabei soll sie eben gesagt haben, dass sie alles immer kontrolliert, dass sie die dominante Person ist. Dann hat sie jetzt quasi eine komplett andere Persönlichkeit von ihr dargestellt, als sie jetzt die Verteidigung doch eigentlich zeigen wollten. Das war schon ein gewisses Eigentor der Strafverteidigung, würde ich sagen, dieser Moment. Und es war natürlich eine Bestätigung für den aktuellen Psychiater, der sagte, naja, genau so habe ich sie beschrieben, so wie sie es damals dem Kollegen offensichtlich gesagt hat. Das war bisher nicht Teil der Hauptverhandlung, das war nicht bekannt. Das war ein klassisches Eigentor der Verteidigung.
Ja, und wenn wir jetzt auf diese Prozesswoche gucken, zumindest die ersten beiden Tage, Dienstag und Mittwoch, das war ja schon ja eine recht spannende Prozesswoche. Was ist denn ja dazu zu sagen?
Naja, also der Prozess ist absolut auf der Zielgeraden. Die Beweisaufnahme, das Ende der Beweisaufnahme steht absolut bevor. Der Senat hat alle von der Wohlleben-Verteidigung noch gestellten Beweisanträge abgelehnt, also wirklich alle. Und der Vorsitzende Richter Götzl hat diese erste Frist angedeutet, am ersten Tag zumindest bis zum 14. März, dass danach sehr schwer werden wird, noch Beweisanträge einzureichen, sagen wir es mal so. Und genau, das ist natürlich quasi das Signal auch gewesen, dass die Wohlleben-Verteidigung nicht mehr viel rausholen kann in diesem Prozess. Durch die Haftentscheidungen des Bundesgerichtshofs wissen wir ja, dass es nicht allzu gut ausschaut für ihren Mandanten. Und das ist natürlich auch ein Signal gewesen an die Zschäpe-Verteidigung, genau damit, nämlich dass entweder in den nächsten Tagen ein psychiatrischer Gegengutachter auftritt oder eben nicht. Also, dass dafür einfach keine Zeit mehr, dass dafür keine lange Phase mehr eingeräumt wird. Und bei beiden war natürlich jetzt gewissermaßen Feuer unterm Dach, was zu Befangenheitsanträgen gegen alle erkennenden Richterinnen und Richter durch die Wohlleben-Verteidigung dann geführt hat, am zweiten Tag und dann auch zur Ankündigung eines weiteren Befangenheitsantrags gegen den Vorsitzenden Richter Götzl durch Beate Zschäpe.
Also das heißt, die Frist wird sich noch etwas verschieben. Ja, aber am Dienstag wurde ja auch noch mal ein weiteres oder ein Asservat verlesen. Es werden ja dann immer zum Teil Schriftstücke und Asservate verlesen, was ja mündlich eingeführt werden muss. Und das war ja im Grunde eine Art Skript, Drehbuch, das sich rund um ja, die sogenannte Bekenner-DVD des NSU eben gedreht hat. Und das war ja dann noch mal interessant. Magst du dazu noch was sagen?
Ja, die große Frage ist, wer hat das letztendlich bekannt gewordene sogenannte Bekennervideo des NSU gebastelt, geschnitten aus den Paulchen-Panther-Zeichentrickserien, aus den zur Mordserie erschienenen Zeitungsartikeln, aus Fernsehbeiträgen und TV-Sendungen. War es wirklich nur Uwe Mundlos, der sich mit dem Computer gut auskannte, oder haben Uwe Bönhardt und oder auch Beate Zschäpe daran mitgewirkt? Darauf weist ja unter anderem diese im Brandschutt aufgefundene Wettschein hin, wo der Wetteinsatz 200 Mal Videoclip schneiden war, was Beate Zschäpe leisten sollte. Also Woher kam die Expertise, so einen aufwendigen Schnitt, Videoschnitt zu machen? Und da ist das aufgefundene sogenannte Drehbuch, das Beschreibungen einzelner Park-and-Panther-Sequenzen und ihre Verwertbarkeit, aber auch massiv technische Details, Pixel, Überblendung, Transparenzeinstellungen, Speichereinstellungen, Speicherorte auf dem Computer enthält, natürlich ein sehr wichtiges Indiz. Also da ist eine Schritt-für-Schritt ja, Anleitung handschriftlich eingefügt, bei der sogar die Buttons der Oberfläche im Programm abgezeichnet sind. Also hier hat mit Sicherheit kein Computercrack für sich Einstellungen notiert, sondern hier hat jemand versucht, anderen, die technisch total unbeleckt sind, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung wirklich so fürs Plug-and-Play loslegen, an die Hand zu geben. Wir wissen jetzt nicht, wer für wen, also unvermutlos wahrscheinlich, aber für wen es gefertigt wurde. Aber damit gerät natürlich Beate Zschäpe erneut unter Verdacht, dass tatsächlich, dass die Anleitung für sie und Uwe Böhnert war, am Videoschnitt tatsächlich mitzumachen. Und zeigt natürlich auch in einer total bitteren Art und Weise, unter welchen Kriterien die Paulchen-Panther-Filme sekundengenau quasi durchforstet wurden nach brauchbaren Szenen. Also wann immer es um das Schießen mit einem Gewehr, das Schießen mit einer Pistole, Explosionen, per Brief verschickte Bomben, abgelegte Bomben ging, da waren diese Sequenzen des Films, zumindest den jetzt noch ja, im schwer verbrannten Zustand erhaltenen Restfragmente zufolge. Also da waren diese Clips immer markiert, betont, beschrieben, zum Teil detailliert beschrieben, welche Szene davon verwendet werden könnte. Also es gab da eine massive Vorarbeit zum Schneiden eines derart zynischen, terroristischen Videos.
Was auch noch aufgefallen ist, ist, dass ja die Namen der Mordopfer genannt wurden. Also da gibt es eben auch noch eine Liste, auf der dann zu sehen war der Mordtag, der Mordort, der Name des Mordopfers, aber auch das jeweilige Geburtsdatum. Und bei Theodoros Bulgaridis stand auch dahinter Grieche in Klammern. Also da auch nochmal detailliertere Beschreibung der Opfer, deren ja, Fotos ja auch in dem Video auftauchen, auch Fotos, die direkt nach den Morden gefertigt wurden.
Ja, die einzelnen Morde sind ja im Bekennervideo auf Tafeln, in Sequenzen, mit Videoausschnitten und am Tatort aufgenommenen Fotos der Mörder und zynischen Kommentaren präsent, alle. Was mir neu war, war, dass die Macherinnen und Macher des NSU-Bekennervideos ganz offensichtlich über die Geburtsdaten ihrer Opfer verfügten. Und ich kann das jetzt momentan nicht einschätzen, ob das eine öffentlich verfügbare Information war oder ob da eine intensive Rechercheleistung dahinter liegt. Das finde ich aber auf jeden Fall, es war ein sehr bemerkenswerter Moment bei der Verlesung dieses Dokuments. Also das war ja eigentlich nur als das sogenannte Drehbuch ist schon sehr oft Thema gewesen im NSU-Prozess, aber es ist eben noch nicht in seiner Fülle vorgetragen worden, was noch auf den ja, halb verbrannten Zettelfragmenten zu lesen ist. Es wurde immer nur so inhaltlich wiedergegeben und da war diese Verlesung doch also schockierend. Also A, eben aufgrund des Inhalts, aber B, auch aufgrund tatsächlich dieser detaillierten Abklopfens, wie man die Paulchen-Panther-Videos für ein terroristisches Bekennervideo irgendwie verwenden könne.
Ja, vielleicht nochmal sozusagen ein Blick vom Prozess weg, aber auch wieder sozusagen zum Prozess hin auf eine Art. Diese Woche endet ja auch der Bundestagsuntersuchungsausschuss und kurz vorher sind nochmal Erkenntnisse verbreitet worden über ja, fehlende Aktenteile. Und zwar geht es um Jan Werner, einen NSU-Unterstützer aus Sachsen, der damals, das ist ja sozusagen rauf und runter schon debattiert worden, auch mit Carsten Schepanski, dem Vormann Piatu, Kontakt hatte, SMS-Kontakt, wo vor allen Dingen immer wieder diese SMS, was ist mit den Bums, zitiert wird, weil es sich da möglicherweise um Waffen handeln könnte. Und dann gab es eben die Presseberichterstattung, dass es noch viel mehr SMS von Jan Werner gibt. gibt, die aber fehlen. Also es gab eine technische, also eine Überwachung seines Telefons, die SMS wurden aufgezeichnet, haben eine Laufnummer und nun fehlen eben in dieser Laufnummer ja 114 SMS direkt zu diesem Zeitpunkt, wo er mit Carsten Schepanski diese besagte SMS ausgetauscht hat. Inwiefern könnte das denn nochmal Thema im Prozess werden? Das war ja bisher auch Thema im Prozess, aber diese Fakten haben bisher da noch gefehlt.
Ja, hier deutet sich natürlich ein neuer Skandal an. Also Jan Werner, die Unterstützerszene Chemnitz, das war sehr oft Thema. In dem Fall ist es ja eher interessant, denn es geht schlichtweg um die Frage staatlichen Wissens über den NSU, über seine Bewaffnung, über seine Unterstützerinnen und Unterstützer und letztendlich natürlich dadurch auch über seinen Aufenthaltsort und seine Taten. Und da ist es eben sehr wichtig, dass in einer polizeilichen Überwachungsmaßnahme Jan Werners SMS festgestellt wurden, die er an den V-Mann des brandenburgischen Verfassungsschutzes Piatto, Carsten Schepanski, geschickt hat. Und da stellt sich natürlich die Frage, welches Wissen über NSU und seine Bewaffnung, seine Unterstützer war beim brandenburgischen VS vorhanden. Die Erklärung im Prozess, dem wurde ja intensiv nachzugehen versucht, die Erklärung der V-Mann-Führer war, wir haben das damals übersehen, denn das Handy sei just wenige Minuten vor dieser SMS eingezogen worden und in einer Schublade verstaut und nie mehr ausgewertet worden. Das war so eine der vorgebrachten Erklärungen, die natürlich nicht glaubhaft ist, dass ein Handy des erfolgreichsten V-Manns des ganzen Amtes eingezogen wird und nie ausgewertet wird, dass nie Nummern, Inhalte, SMS übertragen werden, ausgelesen werden. Das ist eine sehr wenig überzeugende Antwort, aber egal. Jetzt kommt eben noch raus, dass es dazu noch eine eventuelle Aktenmanipulation gibt. Also dass tatsächlich noch viel, viel mehr SMS festgestellt wurden. Und die Frage ist nämlich schon, gingen da auch nochmal welche auf das alte oder dann auch ersetzte Handy des Brandenburger VSlers? Das sind so Fragen, denen man nicht nachgehen kann, wenn die S-Records, diese SMS, also die Verbindungsdaten, nicht erhalten sind. Das ist jetzt schon ein, wieder mal ein starkes Stück, dass ausgerechnet diese Akten, die SMS von diesem Tag fehlen. Es ist nicht so, dass Tausende von SMS weg sind, sondern es sind nur die SMS der Folgetage weg. Und das lässt natürlich schon vermuten, dass da eine gezielte Löschung der Verbindungsdaten stattgefunden hat. Und die Frage ist, ob man es noch rekonstruieren kann, ob an anderer Stelle die S-Records noch vorhanden sind. Das wird sich jetzt der Bundestagsuntersuchungsausschuss die Frage stellen müssen. Allerdings ist da tatsächlich der letzte Tag der Beweisaufnahme. Und denen läuft so ein bisschen die Zeit weg, das dem nachzugehen.
Ja, im Prozess ja ähnlich, aber vielleicht muss man jetzt ja auch nochmal sozusagen auf die Zukunft schauen und sich dann vom Prozess und vom Bundestagsuntersuchungsausschuss der jetzigen Form verabschieden und gucken, ob es dann vielleicht neue Prozesse oder neue Untersuchungsausschüsse gibt, wo dann mit mehr Zeit eventuell Fragen ja auch nachgegangen werden kann. Einiges wird vielleicht jetzt noch im jetzigen Prozess stattfinden. Ja, wie ist denn die Chance dafür, dass es noch weitere NSU-Prozesse gibt?
Gibt die Ermittlungsverfahren der Bundesanwaltschaft gegen meines Wissens 9 weitere Beschuldigte, was in einem sogenannten zweiten NSU-Prozess am Oberlandesgericht München münden könnte, sollten diese Vorwürfe nicht eingestellt werden. Und es gibt ein weiteres Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts gegen unbekannte potenziell weitere Beschuldigte, ein sogenanntes Strukturermittlungsverfahren, in dessen Rahmen auch sehr viele Ermittlungsschritte stattfinden. Das Ermittlungsverfahren ist aber natürlich, da es noch läuft, für die Öffentlichkeit tabu und geheim. Also die offizielle Andeutung ist, da kommt noch einiges an Prozessen, ob dem wirklich so ist, also im Anschluss an den jetzigen NSU-Prozess wirklich noch weitere Verfahren geben wird, sehe ich eher skeptischer. Es wird auch in diesen Verfahren eventuell keine Nebenklageberechtigung geben, denn es wird eventuell um keine Körperverletzungsdelikte und Höheres gehen, sodass sicher auch die Intensität der Aufklärung durch einen weiteren Prozess sicher nicht vergleichbar ist mit dem, also in keinster Weise vergleichbar ist, was jetzt Nebenklagevertreterinnen und Vertreter versucht haben durchzuziehen.
Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir und gern an gleicher Stelle bald wieder. Vielen Dank.